Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobrovíšek im Studio herzlich willkommen. Die EU erhöht den Druck auf Machthaber Lukaschenko in Belarus. Übermorgen soll es eigens einen Sondergipfel geben, während Lukaschenko selbst am Nachmittag andeutet, es könne Neuwahlen geben. Doch den meisten Beobachtern ist klar, er spielt damit auf Zeit. Reiserückkehrer feiern und Regeln, die nicht eingehalten werden. Gesundheitsminister Jens Spahn ist ob der hohen Corona-Infektionszahlen besorgt und spricht offen über mögliche neue Beschränkungen. Die FDP hat bald einen neuen Generalsekretär und in den USA endet mit dem Nominierungsparteitag der Demokraten der Vorwahlkampf. Unser Hintergrund ab 18.40 Uhr blickt auf die Umsetzung des EU-Urheberrechts. Buhrufe gab es für ihn, für Alexander Lukaschenko, für Weißrusslands Machthaber, für den Präsidenten von Belarus. Buhrufe gegen ihn, als er eine Rede halten will, das ist Lukaschenko nicht gewöhnt. Er ist sichtlich irritiert, tritt ab. Am Nachmittag verkündet er, es könne Neuwahlen geben, aber erst nachdem eine neue Verfassung verabschiedet worden sei. Tirko Gries berichtet.
Der belarussische Präsident hat Industriebetriebe besucht und ist dort mit Rufen nach seinem Rücktritt empfangen worden. Videos zeigen, wie er zum Beispiel auf dem Werkshof eines großen Fahrzeugherstellers in Minsk zu Arbeiterinnen und Arbeitern spricht. Er stellte sich dort das erste Mal seit der Wahl vor mehr als einer Woche Bürgerinnen und Bürgern, die ihm die Fälschung der Präsidentschaftswahl und die Gewalt in den Tagen und Nächten danach vorwerfen. Lasst uns zur Sache kommen. Ihr seid arbeitende Menschen, ihr kennt mich, ihr habt immer den Präsidenten unterstützt. Was die Menge mit einem lauten Nein quittierte. Mag sein, nicht alle, dann Einzelne. Ich sage es euch unter Männern, das Schrecklichste im Leben ist der Verrat. Neuwahlen lehnte er noch einmal ab. Agenturen zitieren ihn mit dem Satz: Wahlen haben wir gerade erst abgehalten, neue Wahlen wird es nicht geben, bevor ihr mich nicht umgebracht habt. Berichten zufolge soll der Präsident gesagt haben, er sei zu einer Übergabe der Macht bereit, nachdem eine neue Verfassung für das Land beschlossen worden sei. Er nannte einen Zeitraum von einem oder zwei Jahren. Auf Druck von der Straße wolle er nicht reagieren. Vertreter der Opposition gingen auf seine Äußerung nicht ein. Im Tagesverlauf besuchte er einen weiteren Industriebetrieb und auch dort gab es ähnliche Äußerungen des Unmuts. Danke, ich habe alles gesagt, ihr könnt jetzt wieder schreien, geh weg. Die Reaktionen Lukaschenkos darauf, ausgebuht zu werden, dokumentieren, dass er solche Gegenrede nicht gewöhnt ist, schon gar nicht aus der Arbeiterschaft, die über lange Zeit sein treuestes Elektorat bildete. In Minsk und anderen Teilen des Landes traten Belegschaften von Staatsbetrieben in einen Streik, darunter auch Schwergewichte aus der Raffineriebranche, aus dem Fahrzeugbau, aus der Düngemittelindustrie. Die Arbeiter hatten bereits in der vergangenen Woche Forderungen gestellt, die vom Rücktritt des Präsidenten bis hin zu Neuwahlen reichen. Lukaschenkos Opponentin Svetlana Tichanowskaja veröffentlichte am frühen Morgen eine neue Videobotschaft. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und für eine Übergangsperiode als nationale Anführerin aufzutreten, damit sich das Land beruhigen in seinen normalen Rhythmus kommen kann, dass wir alle politischen Gefangenen freilassen können und in kürzester Zeit die gesetzlichen Grundlagen und Bedingungen für die Organisation neuer Präsidentschaftswahlen schaffen. Sie appellierte an die Einsatzkräfte, wenn sie entscheiden, verbrecherische Befehle nicht auszuführen und auf die Seite des Volkes zu wechseln, werden die Menschen ihnen verzeihen, sie unterstützen und in Zukunft kein schlechtes Wort nachsagen. Ein ungewöhnliches Bild bot zeitweilig das Staatsfernsehen. Im ersten belarussischen Kanal war statt des Frühstücksfernsehens ein leeres Sofa zu sehen, dazu wurde Popmusik gespielt. Beschäftigte des staatlichen Fernsehens hatten ihre Arbeit niedergelegt. Wir wollen erreichen, dass wir gehört werden, dass es ehrliche Nachrichten gibt, sagt dieser Redakteur. Wenn wir das erreichen, können wir sagen, dass uns etwas gelungen ist. Die Leute, die hier stehen, wollen nicht kündigen, sie wollen etwas verändern. Am Nachmittag rückten einige Polizisten in das Gebäude der staatlichen Fernsehgesellschaft ein. Womöglich wollen sie verhindern, dass das Gebäude von Demonstranten von außen in Beschlag genommen werden kann.
Tilko Gries, der von Moskau aus das Geschehen in Belarus für uns im Blick hat. Auch von Brüssel aus beobachtet man genau, was Lukaschenko in Minsk sagt und was er tut. Der Druck seitens der EU auf ihn nimmt zu. Nach den Außenministern der Gemeinschaft wollen sich nun auch die Staats- und Regierungschefs damit befassen, auf einem Sondergipfel am Mittwoch. Aus Brüssel meldet sich unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein.
Es ist beeindruckend und es ist berührend, wie Hunderttausende auch an diesem Wochenende wieder friedlich für ihre Rechte als Bürger und gegen die Repressionen des Machtapparates auf die Straße gegangen sind, nicht nur in Minsk, sondern auch in vielen anderen Städten des Landes. So brachte Regierungssprecher Seibert heute die Haltung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum Ausdruck.
Diese Menschen fordern Rechte ein, die selbstverständlich sein sollten. Dass eine Wahl korrekt durchgeführt und ausgezählt wird. Dass eine Regierung die Stimmen der Bürger nicht niederknüppeln lässt. Dass Menschen nicht in Gefängnissen gefoltert werden. Und diese Menschen sollten wissen, dass Europa an ihrer Seite steht und sehr genau hinsehen wird, wie mit ihnen umgegangen wird.
Europa wird genau hinsehen, und zwar das nächste Mal auf höchster Ebene am Mittwoch in einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs, einberufen heute durch den ständigen Ratsvorsitzenden Charles Michel, der die Situation mit wachsender Sorge verfolgt, heißt es in Brüssel. Die EU möchte eine wichtige Botschaft der Solidarität an das Volk in Belarus senden und verurteile die unverhältnismäßige und inakzeptable Gewalt der staatlichen Behörden gegen friedliche Demonstranten. Eine gründliche und transparente Untersuchung habe nun Priorität. Für die Bundesregierung wiederholte Steffen Seibert drei Hauptforderungen.
Erstens, die Behörden müssen auf den weiteren Einsatz von Gewalt gegen friedlich Demonstrierende verzichten. Zweitens, die politischen Gefangenen müssen unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden. Und drittens, ein nationaler Dialog zwischen Regierung, Opposition und Gesellschaft ist nötig, um diese Krise zu überwinden. Eine wichtige Rolle könnte in diesem Zusammenhang auch die OSZE mit einer Überprüfung der Wahlen übernehmen.
Bei der Sonderaußenministerkonferenz am Freitag hatten die 27 EU-Staaten bereits weitere Sanktionen gegen Verantwortliche des Regimes angekündigt und klargestellt, dass die EU die Ergebnisse der jüngsten Wahl nicht anerkennt. Was darüber hinaus kann die Europäische Union also am Mittwoch veranlassen? In einer gemeinsamen Resolution schlagen die 5 größten Fraktionen des Europäischen Parlaments unter anderem vor, einen EU-Sonderbeauftragten für Belarus einzusetzen. Und sie fordern Russland auf, jegliche offene oder verdeckte Intervention zu unterlassen.
Da ist auch ein deutliches Wort des Europäischen Rates erforderlich, insbesondere mit Hinweis auf das Potenzial von möglichen Sanktionen ungekannten Ausmaßes, sollte Russland etwa militärisch in Belarus eingreifen.
So der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Es sei gut, dass das Thema jetzt ganz oben angekommen ist. Er erwarte, so Gahler, dass sich auch die Bundeskanzlerin und nicht nur ihr Regierungssprecher öffentlich in die Kamera dazu äußere. Möglicherweise ist ja am Mittwoch im Rahmen der Videokonferenz dazu Gelegenheit.
Bettina Klein berichtete. Es breitet sich weiter aus, das Coronavirus, auch in Deutschland. Das liegt nicht allein an den Reiserückkehrern, betont Gesundheitsminister Jens Spahn, sondern auch am Verhalten der Menschen in Deutschland selbst. An Feiern zum Beispiel ohne Abstände und Masken. Falls neue Beschränkungen nötig werden sollten, will Spahn Prioritäten setzen. Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio.
Der Einzelhandel oder auch Friseure, sie sollen nicht wieder die Ersten sein, die schließen müssen, sollte die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter steigen. Der Gesundheitsminister will die Prioritäten etwas anders setzen und hat nun private Feiern im Blick. Dort übertrage sich das Virus sehr schnell, sagte Spahn gestern Abend im ZDF. Deshalb müsse mit den Ländern nochmal besprochen werden, was die Regelung für die Größe solcher Veranstaltungen, zum Beispiel Hochzeitsfeiern, betrifft.
Ich bin mir um der Tragweite bewusst, die das insbesondere für Gastronomen, für Wirte auch hat, eine solche Aussage. Aber wir haben es ja jetzt auch selbst in der Hand. Entweder wir schaffen es, auch aus dem Sommerzeit herauskommend, die Zahlen unter Kontrolle zu behalten, oder wir werden eben zuerst den Blick auf die Art von Veranstaltungen richten müssen, bei denen eben besonderes Infektionsgeschehen auftritt. Und ich sage noch einmal, das sind eben die geselligen Veranstaltungen, wo Menschen, meistens auch mit Alkohol verbunden, dann entsprechend zusammenkommen.
So Spahn. Teile der Opposition schauen eher skeptisch auf den Vorschlag. So sagt der FDP-Politiker Michael Theurer im Deutschlandfunk, er setze auf die Selbstverantwortung der Menschen.
Dass eben die Regeln eingehalten werden, aber die Maskenpflicht und die Abstands- und Hygieneregeln, das muss möglich sein, auch bei privaten Feiern. Dann ist eben das Infektionsrisiko beherrschbar, sonst nicht.
Meint Theurer. Eine Debatte gibt es auch nach wie vor über die Teststrategie von Bund und Ländern, vor allem über die Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock sagte heute, sie sehe die Gefahr, dass die Verantwortung weiter auf die niedrigste Ebene übertragen werde.
Wir müssen gerade die Gesundheitsämter davor stützen, dass nicht die politische Verantwortung auf sie übertragen wird, sondern es braucht eine nationale Strategie und Pandemieschutzpläne, wie man mit den erhöhten Testungen dann auch im Herbst umgeht.
Baerbock ging in ihrer Kritik auch auf die Vorfälle in Bayern ein. Dort ist es vergangene Woche zu einem schweren Fehler gekommen. Mehr als 900 positive Testergebnisse konnten mehrere Tage lang nicht zugestellt werden. Mittlerweile konnte der Großteil der Tests laut bayerischer Staatsregierung zugeordnet werden, aber eben noch nicht alle. 59 Personen hat man offenbar trotz vorhandener Daten noch nicht erreicht und 46 Testergebnisse konnten bislang nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden, zum Beispiel weil die Angaben nicht mehr lesbar waren. Wahrscheinlich wird es auch nicht mehr möglich sein, diese Personen noch ausfindig zu machen.
Und jetzt muss man sagen, der Vorgang ist jetzt auch abgeschlossen und man muss jetzt auch in die Zukunft sehen,
sagte der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann im Bayerischen Rundfunk. Mittlerweile sei das ganze Verfahren digitalisiert, so der CSU-Politiker und bayerische Corona-Beauftragte weiter.
Das war eben etwas, was man ganz am Anfang so auf die Schnelle nicht bewerkstelligen konnte. Das ist aber jetzt eben sichergestellt. Auch dort, wissen wir alle, werden Fehler nie vollständig ausgeschlossen und vermieden werden können. Aber einfach der Vorgang ist jetzt digitalisiert und somit deutlich weniger fehleranfällig.
Meint Herrmann. Die Tests für Reiserückkehrer sind momentan kostenlos, auch für diejenigen, die aus einem Corona-Risikogebiet zurückkommen. Allerdings gibt es nach wie vor eine Debatte darüber, ob dies nicht geändert werden sollte. So meinte Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes im RBB, er könne nicht einsehen, warum die Allgemeinheit alle die Kosten tragen müsse für Menschen, die genau wüssten, welches Risiko sie eingingen. Den Corona-Test müsse man einfach einkalkulieren in die Reisekosten, so Montgomery. Auch aus der CDU gibt es immer wieder Stimmen, die Gesundheitsminister Jens Spahn und dessen Kurs widersprechen. So zitiert zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger einen Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums. Man habe wiederholt deutlich gemacht, dass derjenige, der in ein Risikogebiet reise, auch wissen müsse, was er da tue und sich über die Konsequenzen bewusst sein müsse. Die Kosten für den Test dürften auf Dauer nicht allein der Solidargemeinschaft aufgebürdet werden. Nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister ist Karl-Josef Laumann, wie Spahn ebenfalls ein Christdemokrat. Aus der Bundesregierung bekommt Spahn hingegen Unterstützung. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte der Bild-Zeitung, das Wichtigste sei, dass es eine große Zahl von Reisenden gäbe, die sich auch testen ließe.
Katharina Hamburger aus Berlin. Tests für Urlaubsrückkehrer, die sind seit Freitag nun auch für all jene verpflichtend, die zum Beispiel von den spanischen Balearen zurückkehren. Denn Spanien, mit Ausnahme der Kanaren, wurde wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen von der Bundesregierung zum Corona-Risikogebiet erklärt. Wenig später folgte dann eine Reisewarnung. Auch die Balearen selbst mit ihrer Hauptinsel Mallorca reagieren auf die steigenden Fallzahlen und schränken das Partyleben für Urlauber weiter ein. Oliver Neuroth.
Das Nachtleben in den Partyzonen von Mallorca ist schon jetzt stark eingeschränkt. Diskos und Clubs sind geschlossen. Nun kommt ein Verbot von Feiern am helllichten Tag hinzu. Als Beispiel nennt die Balearenregierung organisierte Partys an Swimmingpools. Außerdem dürfen ab morgen keine Partyboote mehr von den Häfen der Balearen auslaufen. Bisher galt hier nur ein Besucherlimit von 70 Menschen. Die Regionalregierung verbietet außerdem das Training bei Sportvereinen für die kommenden 15 Tage, um Körperkontakt zwischen den Sportlern zu verhindern. Sportwettkämpfe sind auf den Herbst verschoben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf den Balearen war vergangene Woche stetig gestiegen. Am Freitag beschloss das Auswärtige Amt, seine Reisewarnung für Spanien auszuweiten auf das komplette Festland und die Balearen mit Mallorca und Ibiza. Deutsche Reisekonzerne wie TUI und der Touristik kritisieren die Bundesregierung für diesen Schritt. Er schade Mallorca und verunsichere die Verbraucher. Am Morgen gingen Beschäftigte der Tourismusbranche in Calvia auf Mallorca auf die Straße und forderten mehr Hilfe vom spanischen Staat. Sie fürchten um ihre Jobs. Auf Plakaten standen Sätze wie: Wenn Corona uns nicht tötet, bringt uns der Hunger um. Oder: Wir lieben Touristen und haben ein Recht auf Arbeit.
In der deutschen Parteienlandschaft sind es vor allem die Generalsekretäre, die Wahlkämpfe organisieren und Attacken reiten. Attacken auf die politischen Gegner. in der Opposition von immenser Bedeutung, erst recht für die FDP, über welcher die 5%-Hürde schwebt wie das Schwert des Damokles. Und Generalsekretärin der Liberalen ist seit gut einem Jahr Linda Teuteberg. Ausgewiesene Fachfrau ist sie, Parteichefin ihres Landesverbandes in Brandenburg. Doch in die Spitze der Bundespartei passt sie offensichtlich nicht mehr. Beobachter sagen, ihr fehle der nötige Biss. Sie räumt das Feld und Volker Wissing löst sie ab, wie Klaus Rämer aus Berlin berichtet.
Auch wenn sie immer noch die mit über 93% der Parteitagsdelegierten gewählte Generalsekretärin der FDP ist, Linda Teuteberg war heute bei der Pressekonferenz schon gar nicht mehr dabei. Parteichef Christian Lindner erklärte die Neuaufstellung in der Parteispitze so:
Wenn sich die Lage im Land und die Themen, über die diskutiert werden, verändern, dann muss sich auch die Teamaufstellung einer Partei daran orientieren. Und genau das wollen wir tun.
Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage des Landes befand Lindner:
In der Führung der Partei brauche ich in dieser Lage mehr Hilfe und Unterstützung. Und deshalb bin ich dankbar, dass Volker Wissing in die Bundespolitik zurückkehrt.
Volker Wissing soll neuer FDP-Generalsekretär werden. Wissing ist Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz und stellvertretender Ministerpräsident. Von 2004 bis 2013 saß er als Finanzpolitiker im Bundestag. An der Seite Lindners sagte Wissing heute:
Ich will meinen Beitrag leisten, dass wir mit einem starken Ergebnis 2021 Regierungsverantwortung hier in Berlin übernehmen. Und ja, freue mich auf die jetzt vor uns liegenden Monate und darf heute Danke sagen, auch für die Unterstützung, die im Bundesvorstand und im Präsidium als Rückendeckung für den Vorschlag des Bundesvorsitzenden gegenüber meiner Person auch entgegengebracht worden ist.
In seinem Eingangsstatement erwähnte Lindner Linda Teuteberg mit keinem Wort. Erst nach der Vorstellung Wissings dankte er Teuteberg ergänzend, wie er sagte, für ihre Arbeit. Die Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende in Brandenburg werde hoffentlich weiter eine wichtige Rolle in der Partei spielen, so Lindner. Wie die aussehen könnte, dazu sagte er:
Welche weitere Rolle sie anstrebt im Einzelnen, was jetzt Ämter angeht, das müssten Sie sie fragen. Das war heute nicht Gegenstand unserer Sitzung, aber sie ist eine von uns allen sehr geschätzte Kollegin.
Neben Christian Lindner und Volker Wissing standen heute Bettina Stark-Watzinger und Harald Christ auf dem Podium. Stark-Watzinger, parlamentarische Geschäftsführerin, kandidiert für einen Platz im Präsidium. Harald Christ soll ehrenamtlich neuer Schatzmeister werden, nachdem Amtsinhaber Hermann Otto Solms seinen Rücktritt angekündigt hat. Im vergangenen Dezember war Christ aus der SPD aus und im März in die FDP eingetreten.
Wenn ich die letzten Tage höre, dass man mit Rot-Rot-Grün und grünen-rot-roten Fantasien arbeitet, fühle ich mich noch mal nachhaltig bestätigt, dass es die richtige und gute Entscheidung war, im März den Weg von der SPD in die FDP zu finden.
Ganze 16 Monate war Linda Teuteberg Generalsekretärin der Partei. Nein, ein Fehler sei die Personalie nicht gewesen, beteuerte Lindner heute. Die Lage im Land und in der Partei erfordere aber eine neue Aufstellung. Teuteberg erklärte, sie werde ihr Amt zur Verfügung stellen, um der Partei eine Hängepartie zu ersparen. Am 19. September kommen die Liberalen zu ihrem Parteitag zusammen.
Soweit Klaus Remme. Kindesmissbrauch ist das, was selbst erfahrene Juristen und Ermittler sprachlos macht. Das war schon immer so. Verändert haben sich allerdings die Mittel. Das Netz bietet den Tätern Schutz, um sich auszutauschen und zu verabreden. Zumindest glauben sie das, zu Tausenden. Kaum ein anderer Fall steht dafür so wie der eines Mannes aus Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen. Seit heute steht er vor Gericht und Jochen Hilgers berichtet.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat der Angeklagte ab dem frühen Mittag ausgesagt. Einzelheiten dazu wurden zunächst nicht bekannt. Da die Beweislast nach Verlesung der Anklageschrift aber erdrückend zu sein scheint, gehen Beobachter davon aus, dass der 43-Jährige Angaben zu den Vorwürfen gemacht hat. Zuvor war es anderthalb Stunden im Gerichtssaal nur schwer zu ertragen. In allen Details trug die Staatsanwältin die 79 Anklagepunkte des schweren sexuellen Missbrauchs, der schweren sexualisierten Gewalt gegen Kinder vor. Diese Punkte werden die kommenden Verhandlungstage beherrschen, sagt Gerichtssprecherin Michaela Brunsen.
Die Kammer hat Zeugen geladen. Das sind zum Beispiel Chatpartner, die mit dem Angeklagten in Kontakt gestanden haben sollen, Ermittlungsbeamte und auch die Mutter des Opfers. Die Kammer hat auch einen psychiatrischen Gutachter bestellt, der ihr bei der Beurteilung der Voraussetzung der Schuldfähigkeit und auch der Gefährlichkeitsprognose mit seinem Sachverstand helfen soll.
Im Saal herrschte mitunter stummes Entsetzen, immer dann, wenn von den verzweifelten Abwehrversuchen des Opfers die Rede war. Laut Wimmernd habe es nach ihrer Mutter gerufen und vergeblich versucht, den Vater abzuwehren. Das alles geschah über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren mit einem anfangs erst 3 Monate alten Opfer und offenbar ohne Wissen der Mutter. So sagt es jedenfalls Anwältin Monika Müller-Laschet, die im Prozess als Nebenklägerin die Opferinteressen vertritt.
Also es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass hier jedenfalls die Ehefrau überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Ansonsten verallgemeinern kann man das nicht.
Auch die Mutter wird im Prozess aussagen. Der Anklageverlesung war sie ferngeblieben. Bei der folgte der 43-jährige Beschuldigte den Ausführungen der Staatsanwaltschaft zwar aufmerksam, aber weitgehend äußerlich ungerührt. Auch als beschrieben wurde, wie der Angeklagte seine Handlungen gefilmt und Aufnahmen immer wieder mit Chatpartnern ausgetauscht haben soll. Mit einem Chatpartner soll er sich mehrmals getroffen haben. Die beiden Männer sollen dabei ihre Kinder gegenseitig zu Handlungen sexualisierter Gewalt getauscht haben. Bis zum Ausschluss der Öffentlichkeit war das Medieninteresse riesengroß. Bereits Stunden vor Prozessbeginn stellten die Kamerateams im Kölner Landgericht ihre Stative auf. Das Interesse ist nachvollziehbar, ergeben sich doch aus den Ermittlungen zum Bergisch-Gladbacher Tatkomplex Spuren zu mutmaßlichen Tätern in ganz Deutschland, wie der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft Ulrich Bremer ausführt.
Es ist gekommen, dass wir mittlerweile über 80 Beschuldigte haben, gegen die wir ermitteln. Wir haben 10 Anklagen erhoben, 9 Personen sitzen in Untersuchungshaft und wir haben ja mittlerweile Spuren auf 30.000 unbekannte Tatverdächtige.
Das Gericht hat 9 weitere Prozesstage terminiert. Ein Urteil wird im September erwartet.
Aus Köln der Bericht von Jochen Hilgers. Die Corona-Pandemie hat uns ins Homeoffice und die Schülerinnen und Schüler ins digitale Lernen katapultiert. Für nicht wenige Betriebe und Schulen war das Neuland. Wir lernen dabei aber auch, was schon jetzt geht und wo es Defizite gibt. Denken wir einen Schritt weiter, dann sprechen wir bei der Digitalisierung auch über Automatisierung. Und dabei stellen sich eine Reihe ethischer Fragen. Fragen, die ein Forschungsprojekt erörtern soll, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in Berlin gestartet hat. Sabine Müller.
Es ist unüberhörbar. Dem Bundespräsidenten bereitet die Frage nach der Ethik der Digitalisierung große Sorgen.
Wenn wir nicht wollen, dass in der digitalen Zukunft bald das Recht des Dschungels gilt, dann müssen wir uns um eine funktionierende internationale Ordnung kümmern und dafür werben, dass andere mit uns daran arbeiten.
Und zwar um eine Ordnung mit der richtigen Balance aus Freiheit und Regulierung, meint Steinmeier, mit weltweiten gemeinsamen Mindeststandards. Standards etwa dafür, was ein offenes und freies Internet ausmacht oder Antworten auf die Frage, was künstliche Intelligenz können soll und was nicht.
Darf Ihr Kühlschrank für Sie Milch bestellen, Ihnen den Griff zum zweiten Eis aber verweigern? Soll Ihr selbstfahrendes Auto mit Ihnen gegen einen Baum fahren, statt über einen unvorsichtigen Verkehrsteilnehmer?
Das ist Matthias Kettemann vom Humboldt-Institut in Berlin. Er nennt ethische Fragen das Feuer unter dem Kessel der Politik. Und die Wissenschaftler des Projekts sollen die politischen Debatten befeuern. Bundespräsident Steinmeier hält das beim Thema Digitalisierung für dringend notwendig, verweist auf den Konflikt zwischen den USA und China.
Bestrebungen, das Internet zum Zweck staatlicher Kontrolle und wirtschaftlicher Vorteile zu renationalisieren und aufzuspalten, aus dem Internet ein Splinternet gewissermaßen zu machen, das ist Ausdruck dieses Konfliktes.
Nein zu Abschottung, nein zu Kleinstaaterei, ja zur Zusammenarbeit für eine gemeinsame Ethik der Digitalisierung. Steinmeier ist völlig klar, wie schwierig das wird. Aber er sagt, kein Land der Welt könne die Revolution der Algorithmen, die Auswirkungen der Digitalisierung alleine bewältigen und er hofft auf viele Mitstreiter. Wissenschaftler aus Asien und Lateinamerika machten in ihren Statements sehr deutlich, dass sie nicht bevormundet werden wollen und nicht vorhaben, sich einfach europäische Standards überstülpen zu lassen. Nicht bevormunden, empfiehlt Annette Schawan vom Deutsch-Chinesischen Dialogforum, aber für unsere Werte kämpfen.
Zugleich müssen wir selbstbewusst tun, also nicht gleichsam schon am Beginn des Dialogs aufgeben, was uns wichtig ist.
Bundespräsident Steinmeier ermunterte die Wissenschaftler, mutig zu sein und die Dinge wirklich neu zu denken.
Der Bericht von Sabine Müller. Deutschland hat im Libyen-Konflikt eine wichtige Vermittlerrolle übernommen. Bei einem überraschenden Kurzbesuch macht sich Außenminister Heiko Maas ein Bild von der Lage. Jürgen Striak.
Bei den Gesprächen in Tripolis ging es vor allem um den Stopp der Waffenlieferungen und um den Einsatz ausländischer Söldner in Libyen. In dem nordafrikanischen Land bekämpfen sich die Truppen der Einheitsregierung aus dem Westen und der abtrünnige General Khalifa Haftar, der den Osten Libyens beherrscht. Beide Seiten würden mit Hilfe ihrer ausländischen Verbündeten massiv aufrüsten, sagte Außenminister Maas in Tripolis. Mohamed Siala, der Außenminister der libyschen Einheitsregierung, kritisierte das herrschende Waffenembargo des UN-Sicherheitsrates. Es sei wirkungslos. Seine Regierung lehne das Embargo derzeit ab, weil sie sich gegen Haftars Truppen verteidigen müsse. Maas verwies auf einen gemeinsamen Vorschlag Deutschlands, Frankreichs und Italiens, wegen der anhaltenden Verstöße gegen das Embargo Sanktionen gegen beteiligte ausländische Personen zu verhängen. Bei weiteren Verstößen könne man es nicht ausschließen, dass Sanktionen der letzte Schritt seien. Derzeit würden die Waffen zwar weitestgehend schweigen, erklärte der deutsche Außenminister bei seinem Überraschungsbesuch, aber dies sei eine trügerische Ruhe. Die Gefahr einer militärischen Eskalation sei weiterhin groß.
Jürgen Striak berichtete. Am Ende unserer Sendung wollen wir in die USA blicken, gemeinsam mit unserem Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Ein großer Tag hat dort begonnen, der Tag, an dem der Vorwahlkampf endet, mit dem Nominierungsparteitag der Demokraten in Milwaukee. Damit geht er los, der Zweikampf zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden, der dort ja nominiert werden soll. Normalerweise geschieht das in riesigen Hallen mit zigtausenden Anhängern, doch unter Corona-Bedingungen wird es anders sein. Wie wird der Parteitag, die Convention, ablaufen?
Es wird also, wie gesagt, keine Menschenmassen geben, kein Fahnen mehr, keine Jubelstürme. Das wird ein sehr leiser Parteitag werden. Man kann sich noch gar nicht vorstellen, wie er klingen wird. Statt zum ersten Mal gibt es also in der US-Geschichte einen Parteitag, der nur online stattfindet. Der besteht aus einem zweistündigen Live-Programm jeden Abend, das gestreamt wird. Große Fernsehanstalten schalten sich drauf. Es werden Reden übertragen, die zum Teil schon voraufgenommen worden sind, zum Beispiel die von Michelle Obama. Heute tritt ferner Bernie Sanders auf. Und dazwischen gibt es sogenannte Testimonials, also persönliche Videobotschaften von Demokraten aus dem ganzen Land. Es hieß, man solle möglichst nicht in der üblichen Skype-Perspektive vor dem Bücherschrank sich selbst abbilden, sondern auf interessanten Plätzen sprechen, an aussagekräftigen symbolischen Orten. Ob das für Begeisterung sorgen kann, das wird man sehen. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, hat Dobrowiczek, wenn die Videospots zu einem dramaturgisch gut gemachten Panoptikum des Aufbruchs werden, ist das vorstellbar. Aber ob dieses ganze Szenario der Menschenmassen, des Fahnenmeers, der Jubelstürme so ersetzt werden kann, das weiß ich nicht.
Gerade wo in der US-Politik doch die Emotionen im Wahlkampf eine so große Rolle spielen, was schätzen Sie, wird der Funke überspringen?
Ja, das ist die große Frage, ob der Funke überspringen wird. Im Grunde ist ja schon ein großer Teil der Arbeit getan, dadurch, dass Joe Biden eine ganz zukräftige Vizepräsidentschaftskandidatin aufgeboten hat. Mit Kamala Harris hat er jetzt schon Geschichte geschrieben, die erste Frau, die erste schwarze Frau auf diesem Posten. Das ist eine Botschaft an die Wähler, die offenbar sehr, sehr gut ankommt. Kamala Harris soll eben neue Wählerschichten erschließen, die Minderheiten, die Frauen, vor allen Dingen junge Wähler. Aber er wird sich darum bemühen müssen, auch die Sanders-Anhänger vom linken Flügel mit einzubinden.
Wie wird sich der Verhalten der linke Flügel der Demokraten?
Es wird nicht zum Eklat kommen wie 2016 auf dem Parteitag der Demokraten. Da kam es ja zu einer Kampfabstimmung. Sanders hat selbst schon gesagt, das erste Ziel lautet, wir müssen Donald Trump schlagen. Ganz egal, wen die Demokraten aufstellen. Dieser Kandidat wird jetzt unterstützt. Sanders hat sich einen ganz großen Einfluss gesichert auf die Wahlplattform. Zwei Arbeitsgruppen haben die Wahlplattform vorbereitet. Eine Arbeitsgruppe unter Bernie Sanders, eine zweite unter Joe Biden. Da wird viel drin sein vom Wahlprogramm des linken Parteiflügels. Der hat ganz klar und eindeutig an Einfluss gewonnen und der wird ihn auch weiterhin geltend machen.
Unter Covid-Bedingungen wird die Briefwahl eine herausragende Rolle spielen, doch es gibt Streit um die Post und deren Chef, ein Vertrauter von Donald Trump. Das mündet jetzt sogar in eine Sondersitzung des Repräsentantenhauses. Was versprechen sich die Abgeordneten davon?
Also Nancy Pelosi hat diesen beispiellosen Schritt getan, alle Abgeordneten aus dem Urlaub zu holen. Es soll bis Samstag ein Gesetz beschlossen werden, das der finanziell angeschlagenen Post mit einer Milliardenspritze helfen soll, die erwartete Flut an Briefwahlstimmen zu bewältigen. Es ist die Rede davon, dass Donald Trump mit seinem neuen Chef an der Spitze der Post tatsächlich versucht, die Briefwahl zu boykottieren. Donald Trump hat wahnsinnige Angst davor, dass eine große Briefwahlbeteiligung zu seinen Lasten gehen wird. Die Mitglieder des Justizausschusses im Repräsentantenhaus haben Klage eingereicht bei der Bundespolizei FBI. Sie sagen, es gibt Beweise, dass die Beförderung von der Post behindert werden soll.
Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler in Washington am Ende unserer Sendung. Das waren diese Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Dubovicek und wünsche Ihnen einen schönen Abend.